Ja, ich freue mich, dass ich jetzt nicht als Gastprediger vor euch stehe, sondern dass ich jetzt da bin oder wir jetzt da sind. Und ich habe mir vorgenommen, Gott hat mir es aufs Herz gelegt, so die ersten Predigten würde ich euch gerne Dinge von Jesus weitergeben. Einfach um uns zu zeigen, wie groß und wunderbar unser Herr ist und dass wir von ihm begeistert sein können. Und eine meiner Gewohnheiten, die ich mir in Crailsheim angewöhnt habe in den Jahren, war, dass ich zu meinen Predigten Impulsblätter gemacht habe. Das ist kein Handout von der Predigt zum Nachlesen, sondern es sind Fragen drauf, es sind Bibeltexte drauf. Manchmal gibt es auch auf der Rückseite noch zusätzliche Informationen, die euch einfach helfen, weiterzudenken, von der Predigt aus noch ein paar Schritte weiterzugehen in euer Leben hinein, entweder als Einzelne in der stillen Zeit oder als Hauskreis. Von Jesus begeistert sein. Wann warst du das letzte Mal begeistert? Überleg mal, eine Situation, wo du begeistert warst. Wovon warst du begeistert und wieso? Denn davon, was mich begeistert in meinem Leben, das verändert mich, das verändert mein Leben, das verändert mein Denken, verändert mein Reden. Im Lukas-Evangelium sagt Jesus an einer Stelle in Kapitel 6, Vers 45, denn wie der Mensch in seinem Herzen denkt, so redet er. Und wes das Herz voll ist, dem geht der Mund über, das kennen wir ja. Was begeistert dich an Jesus? Ich meine von Bayern München oder von VfB Stuttgart oder es soll auch Leute geben, die von Werder Bremen begeistert sind. Da redet man ja ständig drüber, ne? Aber wie ist es mit Jesus? Was konkret bewirkt in deinem Leben, dass dich an Jesus begeistert? Jesus selbst gibt uns im Johannesevangelium so einige sehr anschauliche Hingucker über sich selbst und über das, was er tut und über seinen Auftrag. Und ich möchte gern in den nächsten Predigten bis wahrscheinlich Ostern mit euch über diese sogenannten Zeichen Jesu nachdenken, die wir im Johannesevangelium finden. Und ich hoffe, wenn ich heute mit dem ersten beginne, dass euch dieser Bericht begeistert, dass euch Jesus begeistert. Es müssen ja nicht so Begeisterungsstürme sein, aber so ein bisschen warm ums Herz darf es schon werden. Ich lese uns aus Johannes 2 die Verse 1 bis 11, ein Bericht, den wahrscheinlich die meisten von uns kennen. Zwei Tage später fand in Kana, einer Ortschaft in Galiläa, eine Hochzeit statt. Die Mutter Jesu nahm daran teil. Und Jesus selbst und seine Jünger waren ebenfalls unter den Gästen. Während des Festes ging der Wein aus. Oh, großes Übel bei einer Hochzeit, dass der Wein ausgeht. Da sagte die Mutter Jesu zu ihrem Sohn, sie haben keinen Wein mehr. Jesus erwiderte, ist es deine Sache, liebe Frau, mir zu sagen, was ich zu tun habe? Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Und da wandte sich seine Mutter zu den Dienern und sagte, tut, was immer er euch befiehlt. In der Nähe standen 6 steinerne Wasserkrüge, wie sie die Juden für die vorgeschriebenen Waschungen benutzen. Die Krüge fassten jeder zwischen 80 und 120 Liter. Jesus befahl den Dienern, füllt die Krüge mit Wasser bis an den oberen Rand. Und sie füllten sie bis zum Rand. Und dann sagte er zu ihnen, tut etwas in ein Gefäß und bringt es dem, der für das Festessen verantwortlich ist. Sie brachten dem Mann ein wenig von dem Wasser. Und er kostete davon und siehe, es war Wein geworden. Er konnte sich nicht erklären, woher der Wein kam. Nur die Diener, die das Wasser gebracht hatten, wussten es. Und er rief den Bräutigam und sagte zu ihm, jeder andere bietet seinen Gästen zuerst den besseren Wein an, und wenn sie dann reichlich getrunken haben, den weniger guten. Du aber hast den besseren Wein bis zum Schluss zurückbehalten. Durch das, Was Jesus in Kana in Galiläa tat, bewies er zum ersten Mal seine Macht. Er offenbarte mit diesem Zeichen seine Herrlichkeit und seine Jünger vertrauten ihm. Wir erfahren im Johannesevangelium von sogenannten Zeichen. Und wir sprechen ja das manchmal auch so eher salopp aus, das ist jetzt ein Zeichen und Wunder oder ich möchte gern Zeichen und Wunder sehen. Und ja, so ganz nebenbei gesagt, auch wir Christen können Wunder vollbringen. Ne? Und das Größte davon, so hat ein Kollege von mir mal gesagt, ist es, göttlichen Wein in menschliches Wasser zu verwandeln. Das, was Gott tut, menschlich werden zu lassen und damit viel von seiner Kraft und von seiner Macht zu nehmen. Aber was ist eigentlich ein Wunder? Ja, ein Wunder ist ein Geschehen, das wir mit unserem Verstand oder unserer Vorstellung nicht erklären können. Und deshalb ist ein Wunder für jeden Menschen auch was anderes. Für viele Menschen ist es ein Wunder, warum Licht brennt, wenn ich auf den Schalter drücke. Viele haben jetzt aber auch gelernt, warum das so ist. Für die ist das kein Wunder. Und so ist es für viele Menschen ganz unterschiedlich. Einfach etwas, was wir uns nicht erklären können mit unserem Verstand, mit unserer Ausbildung, mit unserer Erziehung. Aber ein Zeichen, wenn die Bibel, das Neue Testament von einem Zeichen spricht, dann ist das mehr als nur ein wunderbares Geschehen. Es hat eine Bedeutung über dieses Geschehen hinaus. Und im Kontext des Johannesevangeliums weist ein Zeichen auf die Einzigartigkeit Jesu hin, auf seine Größe, auf seine Herrlichkeit. Und um das zu erkennen, braucht es offene Augen des Herzens. So viel als kurze Einleitung. Schauen wir mal nach Kana. Gehen wir dort auf die Hochzeitsfeier. Wir sehen Jesus dort zunächst als einen Menschen, der Anteil nimmt an unseren Sorgen. Ein Familienmitglied. Irgendjemand im Kreise seiner Angehörigen heiratet. Und wer so ein bisschen die Berichte kennt und auch vielleicht heute noch in den Orient hineinschaut, der weiß, dass solche Hochzeitsfeiern immer gewaltige Spektakel sind. Viele Menschen sind eingeladen, auch Jesus und seine Jünger sind da, auch seine Mutter Maria. Und viele Menschen heute glauben, dass Jesus nur für Trauerfeiern zuständig ist, für tragische Momente in unserem Leben. Aber welch ein Missverständnis. Das Johannesevangelium zeigt uns gleich, das erste Wunder, das erste Zeichen, das Jesus tut, tut er auf einer Hochzeit. Er will Freude bringen. Das zeigt uns dieses Zeichen. Jesus ist gekommen, um Fülle, um Freude zu bringen und uns nicht zu bedrücken, nicht um uns einzuengen, sondern unser Leben weit zu machen. Ja? Und für manche Menschen, Jesus hat hier auch gar nichts gegen Alkohol einzuwenden. In Maßen natürlich, ne? Und in Bayern weiß man ja, Alkohol muss man in Maßen genießen. Ja, das ist bekannt hier. Aber eben auf dieser Hochzeit passiert eine äußerst peinliche Panne, die eigentlich auf keiner Hochzeit passieren darf. Der Wein geht aus und ich glaube, dass gleich nach dem Nichterscheinen der Braut die größte Panne ist und das größte Problem, wenn die Leute nichts mehr zu trinken haben. Und was ich interessant finde an dieser Geschichte, an diesem Bericht ist, dass die Knechte zuerst zu Maria gehen, zur Mutter Jesu. Vielleicht kann Maria ihren Sohn ja dazu überreden, ein Wunder zu tun. Und es ist so typisch menschlich. Warum gehen wir nicht zu dem, der zuständig ist? Warum versuchen wir es hintenrum? Warum glauben wir, dass ein anderer das vielleicht besser kann als ich selber? Dieser Bericht zeigt, du kannst mit allem, was dein Problem ist, zu Jesus kommen. Du kannst mit allem zu ihm kommen. Auch mit einem kaputten Harmonium kannst du zu Jesus kommen. Oder wie wir es vor vielen Jahren erlebt haben mit einer kaputten Waschmaschine. Mit einem Auto, mit einem fehlenden Parkplatz. Natürlich gibt es auch viel größere Probleme in unserem Leben. Krankheit, Leid, Not. Aber du kannst mit allem zu Jesus kommen, auch wenn es dir noch so geringfügig vorkommt. Natürlich ist das Fehlen von Wein auf einer Hochzeit kein geringfügiges Problem. Ja? Aber Jesus kann und will und fühlt sich für dein geistliches Leben verantwortlich. Im Matthäus-Evangelium ein paar Verse weiter als das, was wir in der Einleitung gehört haben, sagt Jesus: Bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet. Die Jünger lernen also, da auf der Hochzeit, wir müssen uns nie ängstlich sorgen. Wir dürfen unsere Sorgen an ihn abgeben. Er hat Verantwortung für unser Leben übernommen. Jesus ist in unserem Leben anwesend, auch wenn wir ihn nicht sehen können. Und trotzdem, und das ist das Zweite in diesem Bericht, was deutlich wird, Jesus bleibt trotzdem Gottes Sohn. Auch wenn er eine Hochzeit besucht, auch wenn er mitfeiert, auch wenn er die menschlichen Sorgen versteht. Denn dieses Zeichen weist uns auf drei Eigenheiten im Wirken Jesu hin, die wir in unserem Leben immer wieder neu erfahren können. Zunächst einmal, es geht um die Großzügigkeit von Jesus. Das, was Jesus hier tut, war damals und ist das wahrscheinlich auch heute noch purer Luxus. Jesus verwandelt nicht Wasser in Brot oder Wasser in Wasser, sondern in Wein. Er sorgt dafür, dass es Luxus ist. Auch in der Wüste, als er damals die 4.000 und 5.000 gespeist hat, hätte Brot gereicht. Aber es gab auch noch Fisch dazu. Wäre nicht notwendig gewesen. Die Menschen wären auch vom Brot allein satt geworden. Jesus gönnt uns nicht nur gerade so viel, wie wir zum Auskommen brauchen. Er fügt großzügig hinzu. Das, was wir auch als Genuss bezeichnen würden. Jesus will uns Freude schenken. Er gibt vom Besten das Beste und davon reichlich. Und ihr Lieben, wir sprechen hier von 600 Liter bestem Wein. So viel war das. 600 Liter. Ja? Und das Zweite, was deutlich wird, der Segen Gottes ist bis zum letzten Tropfen höchste Qualität. Ja? Wir Menschen bilden uns gern so ein bisschen was auf unsere Schlitzohrigkeit ein. Ne? Und auch dieser Verantwortliche für die Hochzeit und für die Getränke, der ist ja auch so einer, so ein Schlitzohr. Na, man gibt zuerst den besseren Wein und wenn die Leute dann betrunken sind, merken sie gar nicht, dass sie schlechten Wein kriegen. Natürlich kann man so sparen, keine Frage. Aber Gott spart nicht. Und selbst am Ende der Hochzeitsfeier, wo es vielleicht keinem mehr wirklich wichtig ist, welchen Wein er trinkt, ist es bester Wein, den Jesus hier macht. Ich habe in dem Zusammenhang ein sehr spannendes Zitat gelesen, beziehungsweise es ist eigentlich ein Buchtitel, und der heißt: Wer nur auf die Löcher starrt, verpasst den Käse. Wenn du nur auf die schlimmen Dinge schaust, auch auf das, was dir vielleicht von Gott her gar nicht so angenehm ist, verpasst du möglicherweise den Käse, das, was Gott dir Gutes tun will. Und wenn du nur auf den schlechten Wein schaust oder vielleicht gar auch nur aufs Wasser, verpasst du vielleicht den guten Wein, den Jesus dir geben will. Und das Dritte, was wir hier erkennen, auch das finde ich sehr spannend und sehr herausfordernd, Jesus wirkt ohne Verwendung von Material und Hilfsmitteln. Er ruft keine Engel zu Hilfe, er betet nicht, er spricht keinen Zauberspruch. Jesus will einfach nur. Und es geschieht. dieses Zeichen, diese Verwandlung von Wasser in Wein kriegt eigentlich keiner mit. Erst das Ergebnis wird sichtbar. Erst der kostende Speisemeister stellt fest, da ist ja Wein drin, kein Wasser mehr. Der kriegt von dem Wunder gar nichts mit. Jesus handelt oft in unserem Leben so, dass wir das eigentliche Wunder gar nicht bemerken, sondern erst das, was hinten rauskommt. Und trotzdem sollten wir ihm die Ehre geben, weil wir oft erst im Nachhinein merken, dass er, dass Gott, dass Jesus, dass der Heilige Geist gewirkt hat. Und das ist ja auch die Absicht, die hinter dem Zeichen steht. Jesus wollte, dass wir an ihn glauben, dass wir ihm die Ehre geben. Und so heißt es am Ende des Johannesevangeliums in Kapitel 20, Vers 31, was hier berichtet ist, wurde aufgeschrieben, damit ihr vertraut, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch das Vertrauen in seinen Namen das Leben habt. Äußerlich besuchte der Mensch Jesus Christus diese Hochzeit. Aber eigentlich ist er Gottes Sohn. Und er tut etwas, damit die Menschen an ihn glauben. Oder, und das finde ich auch so hochinteressant, und da möchte ich euch herausfordern, das findet ihr auch auf den Impulsblättern. Versucht mal, wenn ihr im Neuen Testament lest, statt dem Wort Glauben das Wort Vertrauen einzusetzen. Es ist das gleiche griechische Wort, was da steht im Grundtext. Aber wenn ihr mal statt Glauben Vertrauen lest, dann verändern sich plötzlich ganz viele Aussagen. Dann werden viele Aussagen, wo es um den Glauben geht, sehr viel persönlicher, kommen einem sehr viel näher. Weil Vertrauen ist eine ganz andere Nummer, als einfach nur irgendetwas zu glauben. Ich möchte uns zum Schluss noch einmal die Frage stellen, was sind die leeren und was sind die vollen Krüge in eurem Leben? Wo braucht ihr, wo brauchen wir den Segen Gottes? Wo ist bei uns der Wein ausgegangen? In der Regel gibt Jesus, wenn er seinen Segen geben will, auch eine Anweisung. Die lesen wir hier auch. Füllt die Krüge mit Wasser bis an den oberen Rand. Und den Schlüssel, um dieses Wunder zu erleben, sagt uns Maria, die Mutter Jesu. Und zwar sagt sie in Vers 5, tut, was immer er euch befiehlt. Und die Knechte tun genau das. Und sie füllen die Krüge bis ganz oben hin. Was wäre gewesen, wenn sie die Krüge nur halb voll gefüllt hätten oder vielleicht nur ein bisschen Wasser reingeschüttet hätte? Ja, dann hätte es halt nur ein bisschen Wein gegeben. Aber Jesus will die Fülle bis oben an den Rand, ja, bis kurz vorm Überlaufen. Möchte Jesus dein Leben mit seinem Segen erfüllen, aber möglicherweise müssen wir zuerst unser eigenes Wasser da hineinfüllen und ihm einfach zur Verfügung stellen. Manchmal hakt es bei uns, dass wir den Segen Gottes nicht erleben an zwei verschiedenen Dingen. Das eine ist, wir tun entweder gar nichts und erwarten alles von Gott. Das klingt natürlich sehr fromm, ne? Und sehr geistlich in Anführungszeichen. Ich muss ja gar nichts tun. Ist ja, was ich tun kann, ist ja nur menschlich. Ne? Eigentlich muss und kann ja Gott alles tun. Aber in Wirklichkeit ist es vielleicht Bequemlichkeit, die dahinter steckt. Vielleicht auch Desinteresse. Vielleicht auch das Gefühl, ich bin nichts wert. Das ist die eine Variante, warum wir an dem Segen Gottes vorbeischrammen, warum wir nicht erleben, dass aus Wasser Wein wird. Das zweite ist vielleicht noch ein bisschen gefährlicher, würde ich sagen. Nämlich dann, wenn wir versuchen, Gottes Part zu übernehmen, weil wir ja alles allein können. Unser ältester Sohn, als er sprechen gelernt hat, eines seiner ersten Worte war, Ileine, das kann er schon, das macht er doch. Da hat unser Florian noch von sich in der dritten Person gesprochen. Also das heißt, da war die Entwicklung noch so gerade, dass er erkannt hat, dass er eine Person ist. Aber diese Person wusste ganz genau, er kann es alleine. Können wir ohne Gott alles alleine? Ich weiß es nicht. Ich befürchte nicht. Ich habe es in den vielen Jahren, die ich mit Gott unterwegs bin, erlebt, dass ich manches schon kann. Aber die wirklich wichtigen Dinge hat Gott gemacht. Aber nur dann, wenn ich ihn habe auch machen lassen. Deshalb empfiehlt es sich, die Anweisungen, die Jesus uns gibt, möglichst weitgehend und konsequent umzusetzen. Und damit meine ich nicht, dass wir das, was in der Bibel steht, immer wortwörtlich zu nehmen haben, was da steht, sondern die Anweisungen, die Jesus dir persönlich gibt, die er dir ins Herz hineinlegt, die sollten wir auch umsetzen. Wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott uns die Dinge sagt und zeigt, die für uns wichtig sind. Es darf natürlich auch nicht gegen Gottes Wort gerichtet sein. Das wäre das andere Extrem. Aber vieles von dem, was in der Bibel steht, hilft uns zu verstehen, was Gott ist und wer Gott ist. Aber ist nicht unbedingt immer eine Handlungsanweisung. Zumindest nicht wortwörtlich. Jesus möchte unsere leeren Krüge füllen. Und dabei geht es nicht allein um die Menge, sondern es geht vielmehr um diese hohe Qualität, die Gottes Segen mit sich bringt. Und es ist dann halt oft unsere Eigenmächtigkeit, unsere eigenen Gedanken, unsere eigenen Wünsche, unsere eigenen Vorstellungen, die aus dem göttlichen Wein ganz einfaches Wasser machen. Leider manchmal auch nicht einmal das. In einem Buch habe ich gelesen, wenn ihr Gott von euren großen Problemen erzählt, dann erzählt doch euren Problemen von eurem noch größeren Gott. Wenn ihr Gott von euren Problemen erzählt, dann erzählt doch euren Problemen auch von eurem noch größeren Gott. Dieser Satz steht auch auf den Impulsblättern. Den sollten wir uns ins Herz schreiben. Und die sogenannten Zeichen Jesu im Johannesevangelium zeigen uns diesen noch größeren Gott. Aber noch viel mehr zeigen sie uns, dass der Himmel offen steht, dass Gott in Jesus nach Pfingsten durch den Heiligen Geist lebendig unter uns ist. Und bei seinem ersten Zeichen geht es Jesus nicht allein um den Wein. Denn, sind wir uns ehrlich, ne? Ist es wirklich nötig, einer schon betrunkenen Hochzeitsgesellschaft noch mehr Wein zu geben? 600 Liter? Leuten, die ohnehin schon eigentlich genug haben, ne? Es geht eben nicht um den Wein. Es geht um dieses Zeichen. Es geht darum, dass Jesus uns begeistern will, dass er uns den offenen Himmel zeigen will und ins Herz schreiben will vor allem. Ja? Jesus sorgt nicht nur für das Allernötigste, sondern er sorgt sich um das, was der Freude dient. Jesus ist nicht nur um unser geistliches Leben bemüht, er ist auch Herr in unserem Alltag. Und sein Segen und seine Zuwendung haben bis zum letzten Tropfen höchste himmlische Qualität. Amen.